Wir lesen Kolosser 1, die Verse 24 bis 29. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich, auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Amen. Das Gras vergeht und die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Tag, den du uns gegeben hast, wo wir uns versammeln können, um dein Wort zu betrachten und es zu hören. Wir bitten dich, dass du mächtig wirkst durch diese Worte von Paulus, die er an die Kolosseer geschrieben hat. Wir bitten dich, dass es für uns ein lebendiges Wort sei und dass es das ausführt, wozu es gesandt wurde und dass es für uns Bedeutung hat und dass wir dich mehr lieben mögen dadurch und dass wir dich auch verherrlichen mögen durch unsere Leben. Das bitten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Die Predigt wird in 3 Punkte eingeteilt sein. Als erste das Leiden des Paulus, zweitens die Botschaft des Paulus und das dritte das Werk von Paulus oder die Arbeit. Das Leiden von Paulus, die Botschaft von Paulus und der Dienst von Paulus. Wie Paulus nun die Kolosseer anschrieb mit diesem Brief, freute er sich an ihrem Glauben, korrigierte sie in ihren Fehlern und zeigte ihnen die wunderbare Genügsamkeit Christi, auch die Wahrheit des Evangeliums. Und als er all das schrieb, saß er nicht neben einem Feuerplatz, umgeben von Büchern, in einem bequemen Stuhl oder in seinem Büro im Tarsus Theological Seminary, also in der Bibelschule von Tarsus. Oder er saß auch nicht in einem netten Café, sondern wahrscheinlich war Paulus an einen römischen Wächter gefesselt, gekettet und in einem Gefängnis, als er seine Gerichtsverurteilung in Rom erwartete. Wie er nun also die Vollkommenheit, die den Vorrang Christi in allem hier zeigt in diesem Brief, hat er sich dabei nicht in Selbstmitleid ergangen, sondern ganz im Gegenteil, er hat gesagt, dass er sich freut, trotz und in seinen Leiden. Wir wissen von unserer Erfahrung, es gibt keine Reaktion gegenüber Leid, die unseren Instinkten mehr widerspricht als Freude. Zorn, Traurigkeit, Verzweiflung, Frustration, das sind die Dinge, die wir erwarten, wenn wir jemanden sehen, der inmitten von Schmerzen und Schwierigkeiten steckt. Vielleicht können wir uns vorstellen, wie es die alten Römer auch mit ihren Philosophen taten, dass jemand vielleicht stoisch sein kann inmitten von Leid. Das heißt, die Briten sagen, dass man quasi, dass sie quasi handeln, als wäre ihr Leiden für sie unbedeutend oder sie nehmen es gar nicht wahr. Aber in diesem Abschnitt geht Paulus darüber noch weit hinaus. Er zeigt weder eine negative Haltung auf sein Leiden, noch eine apathische, eine gefühllose, sondern eine freudige. Und das lässt uns zwei Fragen stellen. Erstmal, warum hat Paulus Freude in seinen Leiden gefunden? Und das zweite, wie fand er Freude in seinen Leiden? Die Antwort auf beide Fragen können wir in dem sehen, was Paulus hier, was Paulus im Römerbrief schreibt, in Römer Kapitel 5, die Verse 3 bis 5. Wir freuen uns aber auch in unseren Leiden, weil wir wissen, dass unser Leiden, muss ich kurz aufschlagen, Moment. Wir rühmen uns unserer Bedrängnisse, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhafte Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Römer 5, die Verse 3 bis 5. Paulus hatte die verschiedensten Arten von Leiden erlebt. Einmal wurden Steine auf ihn es wurden Steine auf ihn geworfen. Er fand das jetzt nicht in sich toll oder auch Schiffbruch zu erleiden oder in Gefängnissen zu sein. Aber er fand Freude darin, dass er wusste, dass Jesus dieses Leid gebrauchen würde. Denn er wusste, dass das Leiden standhaftes Ausharren bewirkt und dass die Bewährung Hoffnung bewirkt. Nicht eine Hoffnung, die unsicher ist und etwas erhofft, was nicht ganz gewiss ist, sondern eine gewisse Hoffnung, eine Hoffnung in Christus, in seine Wiederkunft, in unsere Auferstehung und in die ewige Verherrlichung, die ewige Herrlichkeit. Und das ist nicht nur der Grund, warum er Freude fand, sondern auch, wie er Freude fand inmitten von Leid. Ich denke, viele von euch, von uns hier, können theoretisch sagen, wir sollten Freude in unserem Leid finden, aber wir finden es tatsächlich unmöglich, das zu tun. Und doch zeigt uns Paulus, um das zu schaffen, müssen wir unsere Augen über die Gegenwart hinaus ausrichten auf den Horizont, wo wir den Aufstieg unserer gegenwärtigen Leiden erkennen können und wo wir den Beginn unserer ewigen Glückseligkeit sehen können. Paulus leitet den Brief ein, wo er sagt, in meinem Fleisch fülle ich das auf, was noch aussteht. Ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht. Dieser Abschnitt hat viele Kontroversen ausgelöst, selbst im reformierten Bereich. Aber es gibt einen Weg, den wir bei der Auslegung nicht gehen sollten, dass wir hier sagen, dass Paulus meinte, dass Christi Tod nicht ausreichend war und dass es in gewisser Weise noch mangelhaft war und dass durch unser Leid das Leid Christi noch abgeschlossen werden müsste oder vollendet werden müsste. Das ist unter anderem die Lehre der katholischen Kirche. Und das ist eine Lehre, die das Herz, den Kern des Evangeliums berührt. Und wenn er das hier wirklich so meinen würde, dann würde Paulus seinen eigenen Worten, die er zuvor sagte, widersprechen. Wo er sagte, wir sind durch den Tod Christi mit ihm versöhnt. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, Vers 22, damit wir mit ihm leben können. Was meinte Paulus nun aber hier in Vers 24? Es gibt verschiedene Antworten. Einige meinen, er sprach hier über die Menge von Leiden, die Gott für die Gemeinde vor der Wiederkunft festgelegt hat. Gemäß diesen Kommentatoren sind wir Glieder Christi, die in unserem Leib das vollenden sollen, was Gott für den geistlichen Leib Christi vorgesehen hat an Leid. Johannes Calvin sagte, dass unsere Gedanken dadurch getröstet werden sollen. Denn alles Leid ist genau bemessen und begrenzt durch Gott. Und dass wir und die Gemeinschaft und das Kreuz, das wir haben, erstreckt sich auch auf dieses Leid. Dann gibt es 1. Thessaloniker 3, 2 bis 3. Zweiter Thessaloniker wahrscheinlich. Ich habe den Text jetzt leider ver... Er sagt auf jeden Fall, dass Timotheus geschickt wird. Tut mir leid, habe ich jetzt versäumt. Eine andere Auslegung ist, sagt die Welt hasst Jesus mit unfassbarem Hass und wollte seinen Leiden noch etwas hinzufügen. Aber weil er nicht mehr auf der Welt gegenwärtig ist, physisch, ist das, was ihm am meisten Leid zufügt, seinen Leib, die Gemeinde, zu schlagen. Und deswegen sind alle seines Leibes betroffen von dem Leid der Gemeinde Christi. Jesus sagte ja auch, leiden um meines Namens willen. Ich persönlich mit der möglich ist, dass Paulus auf beides hinweist. Ich denke aber, dass die erste Erklärung, dass wir als Leib Christi sind bestimmt dazu, ein gewisses Maß an Leiden zu haben, dass das noch überzeugender ist. Denn warum sonst sollte er mitten dieses Kolosserbriefes sich auf die Sicht der Feinde Christi beziehen, die quasi an dem Leib Christi das tun wollen, was an den Leiden Christi noch aussteht, ihrer Meinung nach? Warum sollte er sich auf die Feinde beziehen? Aber egal, was nun der Intention von Paulus näher kommt, für uns sind die Anwendungen klar. Das Leid und die Verfolgungen, die wir in diesem Leben erfahren, sind kein Unfall. Sie sind festgelegt und begrenzt von Gott, dass wir dadurch geheiligt werden mögen und dass wir mehr und mehr in das Ebenbild seines Sohnes gestaltet werden. Und sie haben eine bestimmte Reichweite, eine bestimmte Zeit, die sie umfassen. Und es wird eine Zeit kommen, wo es kein Leid mehr geben wird, keine Tränen mehr. Und wir werden für immer in der Herrlichkeit Gottes sein. Eine Zeit, in der die dunkelsten Täler, die wir in dieser Zeit durchschreiten, nur noch eine ferne Erinnerung sein werden. Und wir werden voller Dankbarkeit sein gegenüber Gott, wie er meisterhaft jede Sekunde unseres Lebens geleitet und gelenkt hat, sodass er uns zu diesem Moment der Herrlichkeit bringen konnte. In den Versen 25 bis 27 sehen wir unseren zweiten Punkt, das ist die Botschaft des Paulus. Lasst uns gemeinsam nochmal diese Verse betrachten. Die Gemeinde, deren Diener ich geworden bin, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Die Geschichte, wie Paulus von einem Verfolger, einer der größten Feinde der Kirche, umgestaltet wurde, um ein Apostel zu werden, ist eine der größten Umgestaltungsgeschichten in Paulus ist nun in der Lage zu sagen, dass er gemäß der Haushalterschaft Gottes, die ihm gegeben worden ist, für uns. Gottes Salbung von Paulus war ganz besonders und bestimmt. Und es war eine Salbung, eine Bestimmung für einen bestimmten Dienst, nämlich das Evangelium zu verkündigen, insbesondere den Heiden. Das Geheimnis, von dem Paulus hier spricht, meint jetzt nicht ein Sherlock-Holmes-mäßiges Geheimnis, nach dem Motto, er alleine weiß alle Fakten. Es bezieht sich auch nicht auf ein geheimes Wissen, das nur einige besitzen oder nur einige besitzen können. Nein, tatsächlich ist der Gebrauch von dem Begriff Geheimnis bei Paulus, er... bezieht sich auf eine, jeweils auf eine Sache oder Person, die zur gewissen Zeit verborgen war, nun aber offenbart wurde. Die Person ist Christi und die Wahrheit ist das Evangelium Jesu Christi. Durch das Alte Testament war die Figur des Messias und die Verheißung des Neuen Bundes ein Schatten, der aber immer deutlicher und deutlicher wurde, wie wir uns von 1. Mose bis zum letzten der Propheten bewegen. Aber es blieb immer ein Schatten. Niemand konnte es völlig verstehen und konnte auch nicht völlig begreifen, wie es aussehen würde. Aber mit dem Kommen Christi, seiner Geburt, seinem Leben, seinem Tod und seiner Auferstehung, ist nun das Geheimnis offenbart worden. Der Schal, greifbar und erkennbar. Das Evangelium in all seinen herrlichen Wundern war vollkommen offenbart und öffentlich verkündigt. Es war wirklich der Beginn eines neuen Zeitalters. Und diese völlig offenbarte Geheimnis war nun nicht für das jüdische Volk, sondern wie Paulus es sagt, ihnen zeigte Gott, Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Heiden, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nun ist dieses Geheimnis, diese Botschaft nicht mehr auf eine Rasse, auf ein Volk, auf einen Bereich der Erde beschränkt. Das war für die Juden der damaligen Zeit definitiv nicht offensichtlich. Das Offenbaren dieses Geheimnisses kam nicht einfach aus vom Blauen herab, sondern durch das ganze Alte Testament können wir die Konkretisierung dieses Geheimnisses erkennen, wo Gott auch zu Abraham schon sagte, in deinem Nachkommen, in deinem Samen sollen alle Nationen gesegnet werden. In den Psalmen, ich werde deinen Namen unter allen Heiden bekannt machen, sodass Nationen dich preisen werden in alle Ewigkeit. Und in den Propheten, so wie zum Beispiel Jesaja, wo er zu Israel sagt, ich bin der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen, ich werde dich bei deiner Hand nehmen, ich werde dich als ein Bund geben, dass du ein Licht seist für die Nation. Nach tausenden, abertausenden Jahren, wo Gott durch ein Volk arbeitet, an einem Ort, ist nun das Evangelium gepredigt und geglaubt von unter und von Menschen aus allen Völkern und Nationen an allen Orten der Welt. Die Worte, die Paulus benutzt, um diese Wahrheit zu beschreiben, sind alle voller wunderbarer Bedeutung. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, Vers 27. Wie muss das für die Kolosser geklungen haben, die von falschen Lehren hin und her geworfen wurden? Lehren, die sagten, Christus ist nicht genug und ihre Errettung ist immer noch in gewisser Weise unsicher. Paulus sagt uns hier, Christus ist in ihnen und aufgrund dessen haben sie die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus ist nicht, ist kein Unfall im Evangelium oder nur ein Weg von vielen. Es ist auch kein Weg, um etwas zu vervollkommnen, sondern er selbst ist das Evangelium, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist vollkommen ausreichend für die Errettung. Er ist genug. Glauben an ihn als deiner genügsamen Retter, auch wie du gerettet werden kannst. Du musst mit Christus verbunden werden, durch den Glauben. Und es ist wegen dieser Gemeinschaft, dieser Vereinigung, die wir mit Christus haben, dass wir unsere große Hoffnung haben. Wie wir bereits früher gesehen haben, diese Hoffnung ist gewiss, dass sie erfüllt wird. Wir können mit Gewissheit nach vorne blicken, dass wir vor Gott kommen, der eine, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alle Dinge bestimmt hat, der alle Dinge tun kann, der alle Dinge weiß, der alle Dinge sieht, welchen wir gesündigt haben mit allem, was wir taten und waren, wo wir nie auch nur nahe kamen, irgendetwas seiner Gebote zu erfüllen, dass wir aber nun, wie Paulus sagen, Jesus tat das alles, alles schulde ich ihm. Ich hatte Sünde, die mich völlig verdorben hat. Er hat mich weiß wie Schnee gewaschen. Eine Kirchenhymne, nicht von Paulus, von jemand anderem. Nun betrachten wir den dritten Punkt, das Werk von Paulus, den Dienst von Paulus, Vers 28 und 29. Er beschreibt in diesen Versen den Dienst, in dem er eingebunden war, und auch sein Leiden. Und wie er auch das mit Freude trägt, um der Botschaft willen, die er verkündet. Ihn verkündigen wir, Vers 28, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Zuerst können wir hier sehen, dass Paulus seinen Dienst beschreibt als aus drei Teilen: ermahnen und predigen. Die Apostelgeschichte ist voll mit Geschichten, wo wir Paulus sehen, wie er predigt in Synagogen, auf der Straße, vor Regierenden, vor Gerichten. Paulus war unermüdlich in seinem Dienst, um das Evangelium so vielen Menschen wie möglich bekannt zu machen. Er hat sich selbst nicht zurückhalten lassen von Hunger, von Gefahren, von Gefängnis oder von irgendwelchen Hindernissen. Er hat den auferstandenen Christus den Pharisäern verkündet und auch den athenischen Philosophen, die so weise und gelehrt waren. Wie oft machen wir das? Wie oft lassen wir die Furcht vor Konsequenzen uns abhalten davon, dass wir die gute Nachricht Jesu Christi und die Errettung mit denen teilen, die dringend brauchen? Paulus sagt hier auch, dass er jeden ermahnt oder warnt. Das Wort wird von manchen als ermahnen übersetzt, wie hier, von anderen als warnen. Dasselbe Wort ist in Apostelgeschichte 20, wo Paulus den Ältesten von Ephesus sagt: seid wachsam. Erinnert euch daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht nachgelassen habe, euch zu ermahnen. Und auch in Kolosser 3, Vers 16 sagt er: lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Lernt und ermahnt einander in aller Weisheit. Und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Paulus spricht hier von etwas, das absolut notwendig ist für die Gemeinde, nämlich abgeirrte Christen zur Buße zu rufen und Gläubige zu ermutigen, voranzugehen in der Heiligung. Das Wort in all diesen Versen dieses Wort oder diese Aufgabe gehört der Kirche, ist größtenteils verlangt von sie disziplinieren, um ihre Schafe von Gefahr abzuhalten und sich um sie zu kümmern, wenn sie schwach sind und entmutigt. Ich weiß das auch aus dem Zeugnis von Pastoren, dass es sehr schwierig ist. Auch ein Zeugnis von Paulus, wo er auch in Ephesus Tag und Nacht nicht nachgelassen hat, jeden zu ermahnen unter Tränen. Und es ist die Pflicht auch der Mitglieder, dass man sich dieser Sorge unterordnet, dass man Zurechtweisung beachtet und dass man auch reagiert auf Ermutigung und Ermahnung. Aber es ist nicht nur die Pflicht von Pastoren und Ältesten, sondern jedem von uns obliegt auch diese Pflicht, Brüder und Schwestern zurechtzuweisen, die in Sünde sind, und auch die zu ermutigen, die kämpfen, die Not haben und die unzufrieden sind. Wie wunderbar ist es, wenn eine ernsthaft ermahnt, in aller Weisheit, füreinander sorgt und sicher geht, dass niemand zurückbleibt. Zuletzt beschreibt Paulus auch, wie er jeden belehrt hat. Gelehrt in aller Weisheit. Hier sehen wir wieder die große Pflicht des Pastoren, des lehrenden Ältesten, so wie es auch leitende Älteste und Diakone gibt, die Unterweisung der Gemeinde in gesunder und rechtmäßiger Lehre, die Erklärung des Auslegung des Gesetzes Gottes und wie es zu uns angewendet wird, auf uns angewendet wird. Paulus zeigt das nicht nur in all seinen Lehrabschnitten in der Apostelgeschichte, aber auch in den vielen Briefen, die er geschrieben hat, auch diesen Brief an die Kolosser. Aber die von uns, die keinen vollzeitlichen Dienst ausüben, können auch in dieser Aufgabe teilhaben. Eltern können und sollten ihre Kinder es lehren. Sie sollten sie im Katechismus belehren, das Wort Gottes mit ihnen lesen und sie in dem Weg aufziehen, den sie gehen sollen. Auch Beschäftigungen wie Männerbibelstunden, Familiengottesdienst oder Anbetungszeiten, Familienandachten oder Sonntagsschule sind dazu gedacht, die Dinge Gottes zu lehren. Auch Gelegenheiten in allen Abschnitten des Lebens, wo man die Weisheit Gottes, die sie bekommen haben, an ihre Brüder und Schwestern weiterzugeben in Christus. Das alles ist Lehren. Und was ist das Ergebnis dieser drei Aktivitäten? Oder besser ausgedrückt, was ist der beabsichtigte Zweck dieser Aktivitäten? Wo auch der Heilige Geist das notwendig sagt, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darstellen. Unser Ziel als Gläubige in unserem persönlichen Leben und als Gemeinde für jeden unserer Mitglieder ist es, in der Heiligung zu wachsen. Zu wachsen in Heiligkeit, mehr und mehr unserem Retter Jesus Christus zu gleichen. Ja, wir machen das nicht auf uns selbst gestellt. Der Heilige Geist ist zutiefst darin involviert und dieses Werk wird auch nie vollkommen sein, bevor wir in die Herrlichkeit eingehen. Aber es ist der Dienst, zu dem wir berufen sind durch unseren himmlischen Vater. Der eine, der uns geschaffen hat, der eine, der uns erheilt und der, der uns gerettet hat und rettet. Wenn wir hier im Leben Paulus sehen, die Worte Jesu in Matthäus 5, Vers 48, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, dann fühlt man sich sehr schnell, sehr leicht überwältigt, überfordert. Wir wissen, dass unsere Errettung nicht abhängt von unseren Werken. Wir wissen vielleicht auch, dass die Heiligung letztlich vollkommen sein wird, erst in der Herrlichkeit. Und doch, dieser Aufruf zur Heiligung, auch das Evangelium zu verkündigen, sich gegenseitig zu ermahnen, sich zu belehren und vollkommen zu sein, das sollte jetzt nicht von vornherein zur Erschöpfung führen. Wir kennen uns selbst. Wir wissen, wie schwach und zerbrechlich wir sind. Wir wissen Tag von Tag, Stunde für Stunde, wie können wir irgendeine Hoffnung haben, in diesen Dingen in unserer eigenen Kraft Erfolg zu haben? Lob sei Gott, dass wir das nicht müssen. Was schreibt Paulus in Vers 29? Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Paulus anerkennt, dass das nicht einfach ist, dass das Arbeit ist. Er ringt, er arbeitet und wie unvollkommen er ist. Und doch, wenn er ist, der Heilige Geist, der arbeitet in ihm und gab ihm übernatürliche Kraft für die Aufgaben, die ihm vor Augen standen. Er war ein Apostel, das, was niemand von uns jemals sein kann. Er war in dieser Weise einmalig. Aber wir sind alle vom Heiligen Geist, in uns allen wohnt der Heilige Geist. Unsere Stärke, unsere Energie, unsere Ruhe können wir in Gott finden, der uns geschaffen hat und der uns zutiefst liebt und der uns auch individuell liebt, ganz persönlich. Christus sagt, welcher Vater unter euch wird, wenn sein Sohn ihm Brot bittet, ihm einen Fisch geben oder einen Stein geben, und wenn er ihm einen Fisch geben, Fisch bittet, ihm eine Schlange geben? So haben auch wir einen Vater im Himmel, der uns das gibt, was wir erbitten. Er wird uns helfen in unserer Schwachheit, wenn wir um Kraft bitten. Nicht übertrieben, wenn er sagte zu seinen Jüngern, es ist besser für euch, dass ich zum Vater gehe, denn er sandte ihnen danach den Heiligen Geist. Denkt darüber nach. Wir haben den Heiligen Geist, eine Person der Trinität, als unseren Helfer. Lass das uns Ermutigung sein, um nach vorne zu gehen, die Aufgaben anzugehen, die Gott uns gegeben hat, dass er uns nicht unausgerüstet in diese Aufgaben gehen lässt, sondern dass er bei uns sein wird, uns stärken wird, weit über das hinaus, was wir... So lasst uns diesen Abschnitt nehmen und lasst es in uns Wirkung tun. Lasst uns Freude haben in unseren Leiden, dass wir aus dem Vertrauen heraus, dass Gott einen Zweck damit beabsichtigt und dass er bereits ihr Ende bereitet hat. Lasst uns treu und aktiv das Evangelium verkünden. Lasst uns Vertrauen haben in Christus, dass der in uns ist. Und lasst uns nach vorne blicken auf die Herrlichkeit und die gewisse Hoffnung der Herrlichkeit in Christus. Lasst uns arbeiten um Christi willen, dass wir stabil sein in dem Wissen, dass wir nichts in unserer eigenen Kraft tun müssen, sondern dass wir auf ihn uns verlassen können und sollen, dass er uns das gibt, was uns fehlt. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Wort, das du uns gegeben hast an dem heutigen Tag. Wir danken dir, wie du Paulus gebraucht hast in dieser Situation der Christen, auch durch die Jahrhunderte hindurch. Wir bitten dich, Herr, dass wir wirklich dieses Wort mit uns nehmen in der kommenden Woche, in unserem Leben, wie wir uns nach vorne bewegen, wo wir auch Leid begegnen, dass wir dem Leid mit Freude begegnen, dass wir das Evangelium treu verkünden an denen gegenüber, die um uns herum sind. Und dass wir ein Leben leben, dass wir uns darum bemühen, ein Leben zu leben, das dich verherrlicht, aber nicht in unserer Schwachheit, sondern in deiner Stärke, die du uns so freigebig gibst und darreichst. Wir danken dir für die Gnade, die du uns jeden Tag erweist, und bitten all das im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.